Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Guten Morgen allerseits. Schön, dass Sie wieder zuhören, wenn wir uns gleich schlagenden Worten widmen. Parolen, Losungen, die Geschichte gemacht haben, unser Land geprägt, vielleicht sogar verändert haben. Solchen Schlagworten hat nun der Schriftsteller Bruno Preissendörfer nachgespürt. Von der Stunde Null über Ich bin ein Berliner bis hin zum berühmten Wir schaffen das. Nicht nur Angela Merkel hat das so gesagt. Und wir lassen uns davon erzählen von Bruno Preissendörfer. Und jetzt ist im Studio von Deutschlandfunk Kultur einer der erfolgreichsten Zeitreisenden der letzten Jahre, der Berliner Schriftsteller Bruno Preissendörfer. Er hat uns mitgenommen in die Zeit, die Alltagswelt von Goethe, von Luther, von Bach und zuletzt Bismarck. Große, stofflich umfangreiche Bücher waren das, allesamt Bestseller. Und ebenso erfolgreich war das Buch über Sätze, die die Welt verändern, vor 3 Jahren erschienen. Und jetzt gibt es ein neues mit Schlagworten, die Geschichte machen. Wir hören hier schon mal ein paar.
Ich bin ein Berliner.
Wir wollen mehr Demokratie wagen.
Deutschland ist ein starkes Land. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Ja, das waren schon mal 3 große Stimmen. Angela Merkel, Willy Brandt und John F. Kennedy mit jeweils historisch einschlägig schlagenden Zitaten, die zumindest wir Älteren alle irgendwie noch im Ohr haben. Und auch Bruno Preissendörfer, der Schriftsteller aus Berlin, wird sie so im Originalton ein ums andere Mal gehört haben, als er sein neues Buch schrieb, Schlagworte, die Geschichte machen. Darüber wollen wir uns unterhalten. Guten Morgen, willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Herr Preissendörfer.
Guten Morgen.
Ja, beginnen wir gleich mit diesen ersten 4 Schlagwörtern, die wir gerade gehört haben. Ich bin ein Berliner, ausgesprochen am 24. Juni 1963 auf der extra errichteten Bühne vor dem Rathaus Schöneberg, gar nicht weit von hier, von unserem Funkhaus entfernt. 250.000 Menschen sollen da gewesen sein und ausgeflippt. Das Fernsehen hat es für die Ewigkeit konserviert. Woher aber kamen denn diese Schlagworte? Wie sind sie entstanden?
Der Kennedy hat das auf eine Karteikarte geschrieben im Büro des damaligen regierenden Bürgermeisters Brandt. Und sozusagen die Vorgeschichte gewissermaßen geht länger zurück. Also Herbert Hoover hat das auch in West-Berlin schon mal gesagt, in den 50er Jahren, auf Englisch. Und dann gibt es eine Referenz an Churchill, der, ich glaube, 1947 gesagt hat, wir müssen das neue Europa aufbauen und man wird sagen, dann, wenn wir das geschafft haben, wir sind stolz, ein Europäer zu sein. Und das wiederum geht zurück auf den Satz aus der Antike, wo man gesagt hat, also wer dem römischen Imperium angehört hat, der ist stolz, sagen zu dürfen, ich bin ein Bürger Roms. Das ist sozusagen die Vorgeschichte.
Und welche Geschichte haben dann die Kennedy-Worte gemacht? Also wie haben sie Deutschland verändert? Haben sie überhaupt?
Na, das war natürlich ein Spruch, der die Menschen insofern hingerissen und begeistert hat, weil es war ja ein bewusst nahegelegtes Missverständnis. Also Kennedy hat seine Rede auf Englisch gehalten oder auf Amerikanisch und hat eben auch gesagt, auf Amerikanisch immer noch, und dann wird man stolz sein, sagen zu dürfen. Und dann kam auf Deutsch, ich bin ein Berliner. Und die Leute haben natürlich, die meisten Leute haben die Vorsätze ja nicht verstanden, sondern die haben einfach nur gehört, dass Kennedy gesagt hat, ich bin ein Berliner. Und das hat dann dieses große Echo hervorgerufen, wobei Kennedy sicherlich nicht wusste, dass Berliner Pfannkuchen sind. Das hätte auch nach hinten losgehen können. Aber die Menschen waren ja eingesperrt, die Mauer wurde 2 Jahre vorher gebaut. Und es gab auch viel Angst natürlich, und Kennedy hatte seinen Clay vorgeschickt, diesen Militär, der die Luftbrücke damals in den Ende der 40er Jahre organisiert hatte, sodass es ein ganz wesentlicher identifikatorischer Moment war, der natürlich durch die mediale Echokammer dann immer weiter verstärkt wurde, und dadurch wurde dieser Satz legendär eben.
Springen wir zum nächsten Schlagwort. 6 Jahre später, am 28. Oktober 1969, die genauen Daten habe ich natürlich alle aus Ihrem Buch, ja, da fällt das Wort in der allerersten Regierungserklärung vom frisch ernannten Bundeskanzler Willy Brandt. Wir wollen mehr Demokratie wagen. Was war hier so geschichtsträchtig, dass es bis heute immer wieder noch zitiert wird?
Ja, es wird immer wieder zitiert. Auch die Frau Merkel hat in einer Regierungserklärung das nochmal abgewandelt und hat explizit daran erinnert und hat es dann abgewandelt in wir wollen mehr Freiheit wagen. Und dann gab es ja, ich glaube, von Lindner das Sprüchlein, wir wollen mehr Elon Musk wagen, also mehr sozusagen ungehemmte Marktwirtschaft. Und bei Brandt war es so, das war ja 1969 die erste große, nein, die erste sozialdemokratische, die erste Koalition unter sozialdemokratischer Führung, so rum. Vorher war eine große Koalition und diese große Koalition hatte ja den Effekt, dass es eben diese außerparlamentarische Opposition gab, die berühmten 68er, die dieses Demokratiedefizit versucht haben, von der Straße her sozusagen aufzumischen. Und Brandt hat eben gesagt, wir fangen jetzt das richtig an. Was natürlich zu großer Empörung geführt hat, denn die Bundesrepublik wurde 1949 gegründet. Wenn ich 20 Jahre später sage, wir müssen mehr Demokratie wagen und jetzt fangen wir erst richtig an, dann heißt das ja, wir haben die letzten 20 Jahre damit noch gar nicht richtig begonnen. Im Übrigen, so legendär dieser Spruch ist, hat er ja auch eigentlich eine eigenartige Schattenseite. Denn bei der Demokratie kommt es ja gerade nicht darauf an, dass ich wage, dass ich mein Leben riskiere oder meine Freiheit riskiere, sondern Demokratie hat etwas Selbstverständliches zu sein und nicht ein Wagnis.
Sie haben insgesamt 15 solcher historischen Schlagwörter, die zu Slogans und Parolen wurden, ausgewählt. Es geht los mit der Rede von der Stunde Null, woran sich die Jubelstimme vom Sportreporter Herbert Zimmermann anschließt. Wir sind Weltmeister. Es aus, aus, aus. Das Spiel ist aus. Wunder von Bern, Anno 54. Dann folgt der Wohlstand für alle. Ludwig Erhard in den 50er Jahren und dann eben John F. Kennedy. Wenn man sie so in der Reihenfolge liest, sagt man bei jedem, ach ja, klar, ja, richtig. Und sie scheinen irgendwie so auf der Zunge zu liegen, historisch, pardon, für die schiefe Metapher jetzt. Aber dennoch, wie haben Sie das selbst ausgewählt? Wie sind Sie da vorgegangen?
Die Auswahl hat, glaube ich, zum großen Teil tatsächlich objektive Gründe, weil es kam mir darauf an, bestimmte Themenbereiche von denen zu erzählen, die also nicht jetzt irgendwie abstrakt darzustellen, sondern zu erzählen. Und zwar von dem Augenblick an, wo die Sprüche geklopft wurden, sage ich jetzt mal salopp, bis zur heutigen Gegenwart. Beispiel, wenn der Blüm sagt, in den 90er Jahren die Rente ist sicher. Heute und auch schon damals konnte man und heute kann man nicht sicher sein, dass die Rente sicher ist. Das ist ein Problem, was nicht bewältigt ist. Bei der Sache, die Freiheit Deutschlands wird am Hindukusch verteidigt, auch liegt auch schon länger zurück.
Peter Struck
ist auch jedem geläufig und heute haben wir wieder die Diskussion, Wehrpflicht aussetzen, die Aussetzung wieder aussetzen und die ganzen Debatten. Und darauf kam es mir an. Und das sind schon Stationen, die halt maßgeblich sind. Es gibt aber drei Stationen, wo man sagen könnte, na ja, also Wohlstand für alle ist geläufig, Kultur für alle dürfte für viele schon weniger geläufig sein und Bildung für alle ist eigentlich so eine Sentenz aus einer Rede von dem damaligen Bundespräsidenten Horst Köhler, die jetzt eher nicht so geläufig ist, aber da kam es mir darauf an, eben diese Abfolge zu haben. Wohlstand für alle, Kultur für alle, Bildung für alle.
Kultur für alle wurde von Hilmar Hoffmann geprägt.
Dem Frankfurter Kulturdezernenten damals.
Es sind immer sehr ausführliche Essays entstanden, so um die 30 Seiten jeweils, mit enorm vielen Fakten aus dem historisch-gesellschaftlichen Umfeld, im Kontext dieser Schlagworte. Und eine besondere Zutat sind so persönlich-private Verortungen von Ihnen, Herr Breisendörfer, wo Sie jeweils waren, wie Sie lebten, wann diese Worte fielen, meistens am Ende des Kapitels. Das ist eine echt charmante Idee. Ich habe förmlich drauf gelauert, so beim Lesen. Wie sind Sie da drauf gekommen oder war das von Anfang an klar, dass Sie jetzt nicht nur so von oben herab als Historiker oder so erzählen, sondern sagen, ja, ich habe das eben auch als Zeitgenosse mitbekommen oder vorher, Sie sind Jahrgang 1957, da erinnern Sie sich, wie Ihre Eltern oder die Verwandten davon gesprochen haben?
Also das, dass ich diese kleinen biografischen Anhängsel dazu geschrieben habe, diese Miszellen, das ist mir eigentlich schon ziemlich früh gekommen, nämlich beim Abfassen der Einleitung. Ich bin ja Jahrgang 57 und das ist das Jahr, in dem der Sputnik hochgeschossen wurde. Und da gibt es, in der Einladung habe ich eben eine Reihe von Beispielen genannt, was 1957 zum ersten Mal passiert ist. Wohlstand für alle von dem Erhard ist 1957 erschienen und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, um jetzt sozusagen nicht von vornherein meine Biografie in den Vordergrund zu schieben, bin ich dann sozusagen zurückgerudert und habe aber versprochen, dass ich an jedem, am Ende eines jeden Kapitels so eine kleine halbseitige, maximal anderthalbseitige Misszelle mache, um da ein bisschen Warming, persönliches Warming reinzubringen.
Ich meine, wir sind fast derselbe Jahrgang, Herr Preissendörfer. Und ich musste lächeln, als ich im Demokratiewagen-Kapitel am Ende las, dass Sie das berühmte Misstrauensvotum gegen Willy Brandt dann im Frühjahr 72 in Ihrer Realschule mitverfolgten, im Klassenzimmer am Radio. Und das war bei mir ganz genauso. Wir hatten sogar einen Fernseher, den unser Klassenlehrer organisiert hatte. Ich war auch in der Realschule damals. Diese Sache, die hatte wirklich so eine Wirkung, wie man sich das heute gar nicht mehr vorstellen. Ich war gerade mal 12, heute weiß ich, dass es ein historischer Moment war.
Ja, das war ein ganz außergewöhnlicher Moment, weil das war ja das erste Mal, dass so etwas versucht wurde zu praktizieren. Und der Kandidat, konstruktives Misstrauensvotum heißt ja, ich kann den Kanzler nicht mehr abwählen, sondern ich muss einen Gegenkandidaten neu wählen, denn damals stand zur Wahl Rainer Bassel von der CDU, das hat nicht geklappt. Heute weiß man, wieder viele, viele Jahre später, dass es deshalb, es haben 2 oder 3 Stimmen gefehlt. Und nach der Öffnung der Mauer hat man dann erfahren aus Stasi-Unterlagen, dass die CDU-Abgeordneten, einer hat sich enthalten, einer hat gegen Bassel gestimmt, dass die gekauft waren vom MFS. Mhm. Also sonst hätte, also die DDR hat einfach befürchtet, wenn der Brand wegkommt, dann hört die Ostpolitik auf, die Entspannungspolitik. Und deshalb hat man versucht, das zu verhindern. Das hat dann auch geklappt.
Das ist eigentlich eine ganz scharfe Pointe, ne? dieser Geschichte.
Ja.
Also ein Schlagwortsatz, der fehlt uns noch, den wir vorhin gehört haben. Wir schaffen das. Den hat nun vermutlich wirklich ganz Deutschland noch im Ohr, ja. Obwohl er auch schon über 10 Jahre her ist, 2015. Was ich jetzt hier interessant fand, bei Ihnen zu lesen, dass dieses Wir schaffen das gar nicht original von Angela Merkel stammt, sondern in diesem Sommer 2015 schon vorher mehrfach gesagt wurde.
Ja, also Sigmar Gabriel hat den Satz gesagt, Wolfgang Schäuble hat den Satz gesagt, also gab mehrere Vorläufer sozusagen, übrigens nicht irgendwie ein paar Jahre vorher, sondern im unmittelbaren unmittelbaren Problemumfeld, um das es damals ging. Im Übrigen, was heißt Yes, we can auf Deutsch? Heißt auch so viel wie wir schaffen das. Also dieser Slogan von dem Barack Obama in seinem Präsidentschaftswahlkampf. Aber das ist ja nun auch, wir schaffen das, ist auch im Alltag, kommt das ja auch vor. Das ist ja nun kein origineller oder genialer Sprachzug, sondern etwas, was sozusagen auf der Zunge liegt. Und auch da ist es so, die Relevanz dieses Satzes, die wurde erzeugt durch das, was man mediale Echokammer nennen könnte. Und hinzu kommt, wenn ich das noch kurz erzählen darf, wenige Tage zuvor gab es ja diese halb skandalisierte Situation, wo die Merkel auf dieses Palästinensermädchen gestoßen ist. Und da hat man ihr vorgeworfen, in der Talkshow, wo das Mädchen geweint hat, weil sie gesagt hat, wir können nicht alle aufnehmen. Und dann wurde sie als Eiskönigin und unmenschlich und hart kritisiert. Und dann sagt sie auf einmal, wo Hunderttausende kommen, wir schaffen das. Also das genaue Gegenteil. Und das hat natürlich diese Wucht hervorgebracht.
Bei diesem Kapitel habe ich vor allem so Ihren Rechercheaufwand bewundert, Herr Preissendörfer. Denn es ist nichts weniger als die gesamte oder auch gesamtdeutsche Migrationsgeschichte seit 1945, die Sie da zusammentragen. Gewaltiges Zahlenmaterial auch. Man lernt immer unglaublich viel und so schöne Details, die Sie aufstöbern. Gab es eigentlich etwas während der Arbeit, wo Sie selber gesagt haben, ah ja, jetzt kriege ich die Motten, das hätte ich ja nicht gedacht, wo Sie selber gestaunt, verblüfft waren?
Ja, also selber gestaunt und verblüfft war ich bei dem, was Sie eben gerade angesprochen haben, nämlich diese unglaublichen Zahlen. Also, dass die Bundesrepublik von Anfang an eine Flucht, eine Migration, eine Asylgesellschaft war von Anfang an und deshalb dieses Kapitel ist nicht ganz leicht zu lesen wegen der vielen Zahlen, aber es kam mir darauf an, diese Zahlen, also aus verschiedenen, die Vertriebenen, die sogenannten Gastarbeiter, die innerdeutsche Migration, das alles mal anzuhäufen, dann sieht man erstmal, was für Millionen und Abermillionen Menschen da in Bewegung waren, und zwar von 45 bis heute. Also und das hat man weiß das natürlich, man weiß die Gastarbeiter, man weiß auch die Boat People damals in Vietnam, das weiß man alles, aber die Fülle, die Zahlen, das hat mich doch konsterniert.
Schlagworte, die Geschichte machen, wie Parolen von Stunde Null bis wir schaffen das, die Welt veränderten. Das ist das neue Buch von Bruno Preissendörfer, jetzt im Galliani Verlag veröffentlicht, mit starken 496 Seiten zum Preis von 28 Euro. Herr Preissendörfer, vielen Dank Ihnen für dieses Gespräch und Ihren Besuch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Dankeschön.
Tschüss.
Straßenkritik. Mein Name ist Elekia und ich habe What My Bones Know von Stephanie vorgelesen. Das Buch ist eher eine Art Memoiren oder Autobiografie über Stephanies Leben und ihre Therapiegeschichte mit komplextraumatischer Belastungsstörung. Auf jeden Fall musste ich da ein paar Mal innehalten und wirklich in mich gehen. Mir war gar nicht klar, wie viele körperliche Symptome überhaupt mit der Psyche zusammenhängen und auch, dass so viele Menschen, die Endometriose haben, eigentlich an einer komplexen posttraumatischen Belastungsstörung leiden. Endometriose ist eine Erkrankung der Gebärmutterschleimhaut, also diese wuchert dann. Menschen haben sehr starke Periodenbeschwerden, Krämpfe und Blutungen und es ist noch nicht ganz klar, woher das überhaupt kommt. Ja, das hat mir für meinen weiteren Lebensweg auf jeden Fall viele Infos gegeben über neue Therapieformen und etwas Hoffnung, ja.
In Hamburg treffen diese Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen. Auch Elekia hat mitgemacht und legt uns dieses englischsprachige Buch ans Herz, What My Bones Know, das autobiografische Buch der US-Amerikanerin Stephanie Fu über posttraumatische Belastungsstörung. Bei Atlantic Books veröffentlicht mit 352 Seiten für 14 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wir schalten jetzt mal das Global Positioning System ein, besser bekannt unter GPS. Und genauso in drei Buchstaben heißt der neue Roman von Lucie Rico, die französische Autorin und Filmemacherin. Sie ist Jahrgang 1988, hatte auch schon bei uns Erfolg mit ihrem Erstling, der Ballade vom vakuumverpackten Hähnchen. Dafür bekam Lucie Rico in Frankreich gleich zwei Literaturpreise. Und jetzt ist der zweite Roman, GPS, auf Deutsch erschienen. Gelesen hat ihn unsere Kritikerin Katharina Döbler. Sie ist im Studio. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, also GPS, wer oder was wird denn hier digital geortet in diesem Roman?
Tja, geortet wird die Freundin, also die Freundin, die Sandrine heißt, und zwar von einer gewissen Ariane, die mit sich selber die ganze Zeit spricht in diesem Buch. Also das ist in der ganzen, also alles in der zweiten Person erzählt. Und Ariane verlässt das Haus nicht, sie ist arbeitslos und sie hat irgendwie eine Phobie vor allem, was analoge, reale Welt ist. Aber ihre Freundin lockt sie zu ihrer Verlobungsfeier, indem sie sagt, ich habe meine Position, meinen Standort geteilt, der rote Punkt, folge eben, du wirst mich finden. Und das macht sie dann auch tatsächlich, also es ist schwer, es macht sie dann auch, dann findet diese Verlobungsfeier auch statt. Und dann hinterher, als sie wieder zu Hause ist, ist plötzlich der rote Punkt an einer Stelle und bewegt sich nicht mehr.
Und was ist dann mit dem roten Punkt? Ich meine, geht dem Ariane hinterher?
Nein, sie starrt immer da drauf, sie geht nicht weg, sie starrt da drauf. Sie geht insofern hinterher, als sie die ganze Zeit dann nur noch den Rest des Buches fast bis zum Schluss auf ihr Handy starrt und diesen roten Punkt versucht zu verfolgen. Und irgendwann fängt er auch wieder an, sich zu bewegen, aber Sandrine selber ist verschwunden. Also ihr Verlobter findet sie nicht, sie geht nicht ans Telefon.
Ich meine, ich habe gelesen, die Ariane ist auch eine Journalistin, die so für ungelöste Kriminalfälle immer recherchiert hat. Also da denkt man erstmal, ist es so ein Krimi oder ist es dann doch ein Roman über das digitale?
Naja, also Ariane ist ja, sie hat irgendwie für irgendwelche Medien Meldungen über Vermischtes geschrieben und offensichtlich auch erfunden. Also sie sagt doch, es findet sie ganz toll, sich so Sachen auszudenken. Aber es geht wirklich in diesem Buch tatsächlich um, tja, also ganz existenziell, es geht um virtuelle Realität, es geht darum, dass ein Standort ja nicht der Ort des realen Seins ist. Und ja, klingt vielleicht hochtrabend, aber es ist wirklich ja, so ein Durchdeklinieren von, was ist eigentlich das Sein, die psychischen Abgründe, wie bilden die sich ab in der virtuellen Welt, wie wirkt die virtuelle Welt auf das Innere, also was ist das für eine Invasion sozusagen. Aber das Ganze passiert sehr, sehr spielerisch und immer so ein bisschen an der Kante zum komplett Skurrilen, weil diese Ariane halt auch eine völlig irre Figur ist. Also sie hat einen Freund, der immer vorbeikommt, aber sie geht nicht aus dem Haus, der muss auch immer für sie einkaufen und sie starrt aufs Handy sogar beim Sex.
Was?
Um den roten Punkt nicht zu verlieren.
Und wie ist das erzählerisch gemacht von der Lucie Rico? Also wie schreibt sie das? In welchem Stil? Dieser Erstling, dieses Hähnchenbuch, das war so schön sarkastisch, satirisch. Ist das jetzt wieder so?
Naja, an manchen Stellen schon. Also diese Leute, die sie zum Beispiel bei der Verlobungsfeier beschreibt, solche ITler, Aufsteiger und so, das ist ziemlich witzig, sarkastisch. Und dann auch, sie kriegt dann tatsächlich wieder einen Job, also Homeoffice, soll sie so vermischte Meldungen schreiben, die denkt sie sich einfach aus. Und die sind so durchgeknallt, also da liegt man echt zum Teil vor Lachen fast unterm Tisch, weil sie einfach so schräg sind, aber auch sehr böse so. Also das schon, aber es wird dann auch wirklich sehr existenziell, weil dieser der rote Punkt plötzlich anfängt, sich zu bewegen und Ariane in ihre Vergangenheit führt und ihr, an ihre Gefühlswelt und diese enge Verbindung mit dieser verschwundenen Freundin.
Das heißt, man erfährt auch ein bisschen was über die Figuren, Frauenfiguren, was sie miteinander verbindet.
Ja, man erfährt relativ viel. Also man erfährt viel über die verschwundene Sandrine, über Ariane selber, so komischerweise gar nichts. Aber dieses Erleben, das wird, also was sozusagen die analoge Welt wieder hervorholt, das ist ganz, ganz realistisch und ganz nah und auch emotional erzählt. Aber der Rest ist irgendwie, würde ich mal sagen, eher so ein bisschen so ein Durchdeklinieren, so ein essayistisches, fast schon Durchdeklinieren anhand von Alltagssituationen. Mhm.
Nun dürfen wir wahrscheinlich nicht verraten, wie es ausgeht, wo Sandrine steckt, als der GPS-Boot stehen bleibt und sich dann wieder bewegt, was passiert und so. Oder ist es am Ende gar nicht mehr wichtig?
Es ist nicht wirklich wichtig, aber es löst sich natürlich schon auf. Ich verrate es jetzt aber nicht, aber es ist wirklich auch, also die Spannung zwischen der virtuellen Realität und der Realität und den Erinnerungen und diesem roten Punkt, der jetzt Bezugspunkt, Brennpunkt ist, der eigentlich nicht ein Ort ist, sondern irgendwie sozusagen ein Fokus der Emotionalität, das löst sich auf. Und das wird dann auch nochmal ganz, ganz neu und ganz anders nochmal von der anderen Seite erzählt.
Dankeschön. Katharina Lebler über GPS, den neuen Roman von Lucy Rico, jetzt auf Deutsch bei Battes und Seitz erschienen in der Übersetzung von Milena Adam. 175 Seiten kosten 22 Euro. Wie immer, lesen, hören Sie diese Angaben, auch die Besprechung von Katharina Döbler in Ruhe nach auf deutschlandfunkkultur.de oder in der DLF-App. Zum Dauerthema KI. Seit Tools wie ChatGPT oder Claude vor 4 Jahren aufgekommen sind, warnen Experten davor, was die künstliche Intelligenz mit dem Buchmarkt auch alles anstellen wird. Viele düstere Prognosen haben sich nicht bewahrheitet. Die große Krise ist durch den Einsatz von KI noch nicht ausgebrochen. Aber es gibt ein Segment, auf dem sich KI-generierte Bücher schon einen festen Platz erkämpft haben. Ausgerechnet bei den Kinderbüchern nämlich. Mein Kollege Nils Stiljan hat für uns recherchiert, warum Kinderbücher aus der KI tatsächlich großen Erfolg haben und belebt sind.
Oder auch so ein tolles Buch, das ich mag.
Mouse and Bear Books ist eine Kinderbuchhandlung in Berlin-Friedrichshain. Für jede Altersgruppe und zu dutzenden Themen gibt es hier das passende Buch. Im Gepäck habe ich das Buch »Weil du ein wunderbarer Junge bist«. Zeigt man es der Buchhändlerin Katie Palmer-Feldmeier, braucht sie keinen zweiten Blick.
Künstliche Intelligenz. Es sieht nicht aus wie ein gutes Kinderbuch.
Sehen Sie sofort?
Sehe ich sofort.
Cover, Autorenname, die lieblose Gestaltung. Das Buch der angeblichen Autorin Sabine Jahn scheint ein typisches Produkt des KI-Kinderbuchmarktes zu sein. Es verspricht Empowerment, Mut und Selbstvertrauen. Bei Amazon hat es tausende, meist positive Bewertungen. Doch wer Sabine Jahn im Netz sucht, findet nichts. Kein Foto, kein Interview, keine Spur. Auch ein Verlag wird nicht genannt. Die Buchwissenschaftlerin Anke Vogel von der Universität Mainz hat früh beobachtet, wie solche Bücher den Markt erobert haben.
Das hat man ziemlich schnell gesehen, wahrscheinlich, weil man da dachte, dass Kinderbücher was ist, was man eh leicht schreiben kann. Und dann haben wir auf der anderen Seite aber den ganzen Bereich der Plattformen und des Online-Buchhandels. Und da haben wir natürlich deutlich mehr auch KI-generierte Titel drin, mittlerweile auch sehr große Zahlen und auch Titel, die dann von den Algorithmen hochgespielt werden und entsprechend sichtbar sind und stark verkauft werden.
Dass ausgerechnet Kinderbücher betroffen sind, hat noch einen weiteren Grund. Kinder kaufen selbst keine Bücher, sondern Eltern, Großeltern und Verwandte. Vogel nennt es einen Gatekeeper-Markt.
Sind ja viele auch so Motivations-Empowerment-Bücher und so, die wir eben da in diesem KI-generierten Kindersegment sehen, mit netten Botschaften. Du bist so toll, du bist so klug. Und das sind natürlich so süßlich ideale Geschenkbücher dann auch. Ob das wirklich gelesen wird und ob Kinder das auch mit Freude lesen, das steht man noch auf einem ganz anderen Blatt.
Auch die Buchhändlerin Katie Palmer-Feldmeier kennt das.
Ich weiß nicht wieso, aber diese Bücher bei Amazon, sehr oft kommen Kunden rein und sagen, ah, ich habe dieses Buch gesehen und es ist wirklich nur über Amazon verfügbar.
Was sie anzieht, ist aber weder Stil noch Autor, sondern
der Titel. Weil ich glaube, viele suchen im Kinderbereich diese aufmunternde Themen. Du bist stark, wie du bist ein Mädchen und stark, du bist ein Junge und stark. Und das tippen sie dann einfach ein. Und solche Bücher dann werden so hochgeschlagen.
Schlägt man das Buch dann auf und liest es wirklich vor, merken zumindest Expertinnen schnell, dass es weder pädagogisch wertvoll noch besonders spannend ist. Die Kinderbuchlektorin Susanne Ospelkaus hat sich das Buch »Weil du ein wundervolles Mädchen bist« genauer angeschaut.
Da geht es um ein Kind, was bedrückt ist und nicht zur Schule möchte. Und die Lösung, die die Eltern anbieten, ist, du musst doch nicht traurig sein, es ist doch alles gut. Und dann geht das Kind fröhlich zur Schule. Es gibt keinen Prozess, sondern es ist bei allem immer zack, ist die Lösung sofort da und sie wird immer von außen gegeben. Die KI-Bücher, die sind recht passiv. Wir haben sehr bequeme Figuren, die immer irgendwie sitzen und gucken und staunen und was bemerken, aber nie losgehen, nie aktiv werden.
Die meisten Kinderbücher leben von Entwicklung, von Überraschung, von Empathie für die Figuren. Bei Büchern, die offenbar von einer KI verfasst wurden, ist es nicht so. Für Lektorin Ospelkaus ist die Ursache die Technik selbst.
Sie nimmt die Muster aus Märchen, aber hat ja nicht die Fähigkeit, in die Gefühlswelt, in die Motivation der Figuren zu steigen. Diesen Prozess versteht die KI nicht und darüber bin ich auch sehr froh.
Denn sonst gäbe es wohl kaum noch Bedarf an Kinderbuchautorinnen. Wer überhaupt hinter den mutmaßlich KI-generierten Büchern steckt, lässt sich kaum herausfinden. Sucht man nach dem Unternehmen, das hinter den Büchern von Sabine, Jahn und Co. steckt, verliert sich die Spur schließlich bei einer Briefkastenfirma auf Zypern.
Also ich würde ja diesen Machern unterstellen, dass sie überhaupt kein Interesse an Kindern haben, weil nichts an dem Buch ist gut. Das Papier ist nicht gut, der Druck, der Buchsatz. Also ich kann mir fast nicht vorstellen, dass die verliebt sind in den Geschichten und den Kindern was Gutes tun wollen. Sie wollen Geld verdienen.
Wer seine Kinder- und Jugendbücher trotz allem online kaufen will und dabei sicher gehen möchte, dass das Buch von echten Menschen stammt, dem rät Ospelkaus, zumindest den Autorennamen vor dem Kauf zu googeln.
KI-generierte Bücher haben ganz seltsame Namen, so Allerweltsnamen, die man nicht findet. Also AutorInnen zeigen sich ja gern, die sind zu finden. Und wenn man diesen Mensch da nicht entdeckt, dann ist es wahrscheinlich KI.
Alternativ geht man einfach in die Buchhandlung. Katie Palmer-Feldmeier jedenfalls hat ihr Urteil längst gefällt.
Ich würde das Buch nicht kaufen und ich würde es auch nicht verkaufen.
Kinderbücher und KI. Und auf jeden Fall den guten Tipp werde ich mir merken. Erstmal den Autornamen googeln und dann weiß man, woran man ist. Vorher haben wir von KI im Kinderbuch gehört, gerade eben. Jetzt müssen wir die kriminelle Variante besprechen. Es beherrscht als Thema nicht nur Social Media, sondern unsere gesamte Öffentlichkeit derzeit wie kaum ein anderes, seitdem die Schauspielerin Colleen Fernandes ihren Ex-Mann Christian Ulm angezeigt hat, weil er unter ihrem Namen Fake-Accounts bei sozialen Medien betrieben und gefälschte pornografische Videos und Bilder von ihr an Männer geschickt haben soll. Von Fernandes gibt es eine eidesstattliche Erklärung dazu. Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung, aber worum geht es eigentlich bei dieser Form von digitaler sexualisierter Gewalt? Wir wollen uns in diesen Tagen Bücher anschauen hier in der Leser, die das Thema vertiefen. Und dazu gehört ein Buch, der Essay Dick Pics von der Journalistin und Psychologin Sarah Koldorf. Sie ist jetzt am Telefon. Guten Tag, Frau Koldorf.
Hallo.
Wo fängt digitale Gewalt eigentlich an?
Digitale sexualisierte Gewalt beginnt genauso wie analoge sexualisierte Gewalt dort, wo kein Konsens vorliegt, also kein Einverständnis, wo man also vorher nicht gefragt hat, ob die Handlung, die man da vollzieht, überhaupt für die andere Person, die davon betroffen ist, in Ordnung ist.
Sie haben sich in Ihrem Essay jetzt mit Dick Pics beschäftigt. Das sind Fotos von Penissen, meistens erigierten. Ich dachte bislang immer, solche Fotos werden ja von besoffenen, durchgeknallten Spinnern gemacht und geschickt. Bei Ihnen, Frau Koldorf, lese ich, dass das inzwischen ein Massenphänomen ist.
Ja, das ist ein riesiges Phänomen. Es gibt eine Untersuchung, die sich das in Deutschland mal angeguckt hat, wie viele Frauen und auch Männer davon überhaupt betroffen sind. Und bei den Frauen waren es tatsächlich in der Altersgruppe von 16 bis 24 42%, also fast jede zweite Frau in diesem Alter hat schon mal ungefragt so ein Nacktbild erhalten. Zum Vergleich, bei den Männern war es ungefähr jeder zehnte junge Mann nur.
Wer ist da besonders betroffen? Welche Frauen bekommen also besonders oft solche ekelhafte Post?
Grundsätzlich kann das erstmal alle betreffen. Also wenn man sich zum Beispiel auf Dating-Plattformen bewegt, ist es teilweise sogar die erste Nachricht, die einem da ins Postfach fliegt. Es gibt aber so eine Tendenz, dass besonders häufig Frauen betroffen sind, die sich selbstbewusst und entgegen dem patriarchalen Blick in der Öffentlichkeit zeigen. Und das deutet auch schon so ein bisschen darauf hin, dass da diese Dickpics als Machtinstrument im digitalen Raum verwendet werden.
Ich meine, es ist total widerlich und schockierend, solche Fotos zu bekommen. In Ihrem Essay, Frau Kohldorf, da nähern Sie sich dem Phänomen auch ja, neutral erstmal von der psychologischen Seite. Warum also verschicken Männer Fotos von ihren Dicks, von ihren Schwänzen?
Ja klar, mich hat das schon interessiert. Es gibt wahnsinnig wenig Forschung dazu. Das hat mich überrascht, weil dieses Phänomen ganz lange auch gar nicht so ernst genommen wurde. Es gibt aber eine große Untersuchung, die sich das angeschaut hat. Und da hat jeder zweite Mann, der da befragt wurde, zugegeben, schon mal ungefragt so ein Nacktbild verschickt zu haben. Und der Grund, der am häufigsten angegeben wurde, klingt vielleicht erstmal so ganz harmlos. Ist er aber nicht. Der Grund ist, ja, ich wollte einfach gucken, ob ich so ein Bild zurückbekomme. Das klingt so ein bisschen nach, ja, I'll show you mine, you show me yours. Aber wir haben gerade schon über Konsens gesprochen. Das ist eine Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung, wenn man diese Dialogsituation als eine sexuelle definiert, ohne dass das Gegenüber die Chance hatte, ja oder nein dazu zu sagen.
Aber wenn Sie jetzt sagen, die Männer antworten, dass ich so ein Bild zurückbekommen will, was wollen Sie denn für ein Bild zurückbekommen? Ein Foto von der Vagina der Frau, ja, der Sie das geschickt haben? Ja, wie absurd ist das denn?
Ja, von der Vulva. Ja, das ist ja ein Wunsch, den man durchaus haben kann. Aber wenn man eben vorher nicht checkt, ist das gerade was auch die andere Person möchte? Möchte die ein Nacktbild von mir überhaupt erhalten? Möchte die mir eins zurückschicken? Darf ich das überhaupt? Dann ist das ein Anspruchsdenken, also ein Anspruch, den man damit auch auf den Körper der anderen Person gerade erhebt. Und das ist ein Problem.
Ich habe jetzt mal vorhin bewusst dieses Wort Schwanz gewählt, weil der Ausdruck Dickpics, der kommt mir immer irgendwie so verniedlichend vor, wie so aus einem Bugs Bunny Comic, ja. Aber Dickpic heißt ja wirklich nichts anderes als Schwanzbilder. Und das finde ich irgendwie das ehrlichere Wort, weil darin auch gleich so diese offensive Obszönität steckt und die Niedertracht. Wie geht's Ihnen damit?
Ich meine, diese Situation ist ja eigentlich eine total absurde, wenn man sich das mal so vor Augen führt. Also man schickt ungefragt ein Foto des eigenen vulnerabelsten Körperteils auch einfach mal los, ohne zu checken, ist das für die andere Person in Ordnung. Was mir vielleicht noch wichtig ist dabei, ist, es ist nicht nur dieses Transaktionsangebot, das was zurückgeschickt bekommen wollen. Also es gibt durchaus auch Männer, die ganz offen sagen, nee, ich möchte damit Angst einflößen der anderen Person. Ich möchte dadurch Macht ausüben. Ich möchte da negative Gefühle, Scham manchmal auch hervorrufen.
Nun haben wir in der aktuellen Debatte ebenso schockiert vernommen, dass der Straftatbestand solcher Bilder umstritten und nicht eindeutig geregelt ist. Ein Gesetzesvorhaben hat das Justizministerium jetzt wenigstens auf den Weg gebracht. Was kann man denn Ihrer Meinung nach sonst tun? Jetzt frage ich auch mal die Psychologin Sarah Kohldorf, um gegen diese Form von sexualisierter Gewalt so auf den Anstand pochen und zu sagen, ja, geht's noch, Männer? Das hilft ja wahrscheinlich nichts.
Also wichtig ist, Dickpics sind strafbar. Also man darf nicht einfach ungefragt Nacktbilder an andere Personen schicken. Das ist auch jetzt schon im Strafgesetzbuch geregelt. Man kann das also durchaus anzeigen. Auf der Ebene der Empfängerin finde ich auch als Psychologin erstmal alles okay mit dem, also jede Reaktion in Ordnung, mit der es der Empfängerin gut geht. So, es ist okay, sich darüber lustig zu machen, es ist okay, das zu ignorieren, es ist okay, an die Vernunft zu appellieren. Wenn man so auf die gesamtgesellschaftliche Ebene guckt, dann ist es vor allem wichtig, dass wir das nicht mehr normalisieren. Also dass wir das nicht abstempeln unter so einem, ja, so sind Männer halt, ne? So Boys will be Boys. Also dass man da schon ganz klar Grenzen setzt, es als sexualisierte Gewalt benennt und gegebenenfalls eben auch zur Anzeige bringt.
In Ihrem Buch, da untersuchen Sie auch, wann es losging mit den Dickpics. Das war lange vor den technischen Möglichkeiten von Social Media. Und das ist durchaus eine Kulturgeschichte, in der es auch um Befreiung, um Emanzipation, um Gleichstellung, um Gleichberechtigung ging. Ich meine, Sie erinnern sich an das berühmte Foto von Robert Mapplethorpe, Phillips Koch aus dem Jahr 1980. Das war drastisch, aber das sollte schwule Männer ermutigen, zu ihrer Sexualität zu stehen. Ich meine, dieser aufklärerische, emanzipative Zug, der ist ja inzwischen völlig entgleist, oder nicht?
Ja, klar. Also es geht immer wahnsinnig doll um den Kontext. Also die Fotografie, die Sie gerade angesprochen haben, das war wirklich ja was Befreiendes, was Emanzipatorisches. Das hat nichts, in der Hinsicht nichts gemeinsam mit dem, was wir heute unter Dickpics verstehen. Ich habe mir das kulturgeschichtlich angeschaut, weil mich interessiert hat, warum gibt es das Dickpic als Genre überhaupt? Warum gibt es das Äquivalent dazu, also das Pussypic, eigentlich in dieser Bedeutung gar nicht so? Und worauf ich gestoßen bin, ist, dass die Bedeutung, die wir ja der Vulva und dem Penis zumessen, einfach unfassbar unterschiedlich gewachsen sind. Also mit dem Penis wird immer noch mehr Dominanz, mehr Macht, etwas Aktives verbunden als mit Vagina und Vulva. Und deswegen funktionieren diese Bildgattungen auch so unheimlich unterschiedlich.
Sexuelle Gewalt im Digitalen. Wir werden uns weiter damit beschäftigen. Am Freitag stellen wir hier in der Lesart weitere Bücher zum Thema vor. Erstmal vielen Dank Ihnen für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur, Sarah Koldorf.
Vielen Dank.
Und Ihr Buch ist bei Wagenbach erschienen und kostet 12 Euro.